stell dir mal vor, du stehst da oben auf einer 15 Meter hohen Steinmauer. Der Wind ist total trocken. Die Sonne brennt richtig runter. Aber dir läuft trotzdem ein eiskalter Schauer über den Rücken.
Oh ja, das ist eine extrem beklemmende Vorstellung.
Absolut. Und unter dir, also wirklich so weit das Auge reicht, lagert die brutalste und bestausgerüstete Armee der damaligen antiken Welt.
Die könnten deine Stadtmauer wahrscheinlich in ein paar Wochen komplett in Schutt und Asche legen.
Aber genau das tun sie nicht. Sie greifen nicht an.
Genau, das ist das Verrückte. Stattdessen tritt der einzelne Mann aus den Reihen dieser Belagerer hervor. Er schaut zu dir rauf, holt tief Luft und fängt an zu rufen.
Und er ruft eben nicht in so einer höflichen Sprache der Diplomatie.
Nein, er spricht in deinem lokalen Slang, in deiner Muttersprache.
Er will nämlich gar nicht deine Mauer einreißen, er will deinen Verstand brechen. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Tiefenbohrung.
Ja, hallo auch von mir. Wir begeben uns heute direkt ins Jahr 701 vor Christus. Die Stadt ist Jerusalem und was wir hier vor uns haben, ist weit mehr als nur irgendein trockenes historisches Ereignis.
Definitiv.
Es ist eine der am besten dokumentierten Krisen der Menschheitsgeschichte. Quasi eine absolute Blaupause dafür, wie psychologische Kriegsführung funktioniert.
Und für diese Reise in die Quellen stützen wir uns auf die wirklich extrem detaillierte Analyse der Kapitel 36 und 37 aus dem biblischen Jesaja-Buch. Das Ganze wurde von dem Historiker und Theologen Dr. John Oswald analysiert.
Eine fantastische Arbeit, ja.
Unser Ziel heute ist also keine langweilige Geschichtsstunde. Wir wollen die Anatomie dieser totalen Zermürbung entschlüsseln. Wir wollen wissen, was echtes Vertrauen eigentlich ausmacht, wenn buchstäblich alles um dich herum zusammenbricht.
Um diese Wucht des Angriffs überhaupt zu begreifen, müssen wir uns kurz dieses geopolitische Schachbrett von damals ansehen. Im Jahr 701 vor Christus ist Assyrien die unangefochtene Supermacht.
Eine richtige militärische Dampfwalze.
Genau. Wir sprechen von einer Maschinerie, die den kompletten Nahen Osten dominiert. Aber das Interessante ist, Juda, also das kleine Königreich mit der Hauptstadt Jerusalem, ist gar nicht ihr eigentliches Hauptziel.
Das hat mich beim Lesen der Quellen echt total überrascht. Assyrien ist ja eigentlich auf dem Weg zu einem viel lukrativeren Preis, oder?
Richtig. Das ultimative Ziel für die Assyrer ist Ägypten. Das Problem ist schlichtweg die Geografie. Juda liegt auf so einem zentralen Bergrücken. Quasi genau auf dem Weg nach Ägypten.
Ah, okay.
Oder zumindest so nah an den wichtigen Versorgungsrouten, dass man es unmöglich ignorieren kann. Du kannst als assyrischer König nicht einfach nach Ägypten marschieren und eine völlig intakte feindliche Armee in deinem Rücken lassen.
Weil die dir dann die Nachschublinien kappen würden. Macht Sinn.
Exakt. Also fängt die assyrische Armee unter König Sanherib an, das Land Juda so systematisch aufzuwischen. Zu dem Zeitpunkt, an dem unsere Szene an der Mauer von Jerusalem spielt, haben die Assyrer bereits 46 befestigte Städte in Juda erobert.
46 Festungen. Wahnsinn.
Und sie belagern gerade Lachisch. Das war damals vermutlich die wichtigste militärische Festung von Juda. In mancher Hinsicht strategisch vielleicht sogar noch bedeutender als Jerusalem selbst.
Das heißt, Jerusalem ist zu diesem Zeitpunkt völlig isoliert. Wenn wir bei dem Bild bleiben, Assyrien ist diese unaufhaltsame Dampfwalze. Ihr Ziel ist der riesige Wolkenkratzer am Ende der Straße, also Ägypten.
Schöner Vergleich, ja.
Und Jerusalem ist eigentlich nur noch so eine kleine Bodenschwelle auf dem Asphalt, die sie überrollen müssen. Aber da drängt sich mir eine riesige Frage auf. Wenn die ohnehin schon 46 Festungen platt gemacht haben, warum schicken die dann überhaupt noch einen Unterhändler?
Das fragt man sich sofort, ja.
Ich meine, warum rennen die nicht einfach die Tore ein und machen den Job zu Ende? Was sagt das über deren Strategie aus?
Die Antwort darauf ist erschreckend simpel. Krieg ist unfassbar teuer. Und Belagerungen sind die absolut teuerste Form des Krieges.
Wegen der ganzen Logistik?
Genau. Stell dir eine antike Armee vor. Das sind Zehntausende von Soldaten. Normalerweise zog man im Frühling los, kämpfte im Sommer und ging für die Ernte oder den Winter wieder nach Hause.
Stimmt, die konnten ja nicht einfach im Supermarkt einkaufen.
Eben. Bei einer Belagerung bindest du diese ganzen Truppen aber auf unbestimmte Zeit an einen einzigen Ort. Und Jerusalem liegt in einem bergigen, ziemlich kargen Gebiet. Wie willst du eine gigantische Armee über Monate hinweg da ernähren?
Das ist ein logistischer Albtraum.
Absolut. Krankheiten brechen aus, die Moral sinkt extrem, die Kosten explodieren. Sanherib will diese Stadt unbedingt haben. Aber er will sie billig haben. Deshalb schickt er nicht seinen besten General für einen Angriff, sondern seinen sogenannten Rabschake.
Rabschake? Das klingt in vielen Übersetzungen ja einfach wie so ein normaler Vorname. Aber Dr. Oswald macht ganz klar, dass da viel mehr dahinter steckt, oder?
Ja, der Rabschake ist ein Titel, kein Eigenname. Wörtlich übersetzt heißt das in etwa oberster Mundschenk. Aber in der assyrischen Hierarchie war dieser Mann so etwas wie der Großvisier.
Also der absolute Top-Berater.
Genau, der oberste politische Berater des Königs. Er ist ein Meister der Diplomatie, aber auch der Einschüchterung und der psychologischen Operationen. Er kommt nicht, um einen militärischen Durchbruch zu planen.
Sondern?
Er, die Kampfmoral der Judäer so extrem zerschmettern, dass die Stadt von ganz allein aufgibt. Von innen heraus kapituliert.
Und wie der Typ das macht, ist echt ein absoluter Meisterkurs in Sachen Manipulation. Dr. Oswald merkt ja in seiner Analyse an, dass in dieser einen Rede vor der Stadtmauer das Wort Vertrauen ganze 9-mal auftaucht, implizit und explizit.
Das ist kein Zufall. Er nimmt sich systematisch jede einzelne Säule vor, auf die die Leute in Jerusalem noch Hoffnung setzen könnten, und reißt sie rhetorisch einfach komplett ein.
Fangen wir mal bei der Politik an. Er demontiert ja zuerst die Außenpolitik, ne?
Ja, die Führung in Jerusalem hatte verzweifelt gehofft, dass Ägypten ihn irgendwie zu Hilfe eilen würde. Der Rabschake stellt sich also hin und nennt Ägypten ein gesplittertes Schilfrohr.
Ein gesplittertes Schilfrohr. Das klingt erstmal poetisch.
Ist aber extrem brutal. Stell dir vor, Schilfrohr wächst am Nil im Überfluss. Man kann es super als Spazierstock benutzen. Aber wenn das Rohr beschädigt ist, also gesplittert, und du lehnst dich da mit deinem vollen Gewicht drauf, was passiert?
Oh Gott, das knickt nicht nur weg, das splittert komplett auf. Aua!
Genau, es splittert und bohrt sich tief in deine Hand oder unter deine Achselhöhle. Er sagt damit ganz klar: Eure Verbündeten werden euch nicht nur nicht helfen, sie werden euch aktiv verletzen, wenn ihr euch auf sie verlasst.
Das ist ein unfassbar starkes Bild. Und historisch gesehen hatte er damit ja auch noch recht, oder?
Völlig recht. Ägypten war zu der Zeit politisch total zersplittert und militärisch schwach. Diese Hoffnung der Judäer war reine Illusion. Der Rabschake spricht hier einfach eine eiskalte, schmerzhafte Wahrheit aus.
Okay, also die außenpolitische Hoffnung ist zerstört. Dann knöpft er sich als nächstes das Militär vor. Er sagt zu König Hiskia und seinen Leuten, dass ihre Strategie nur aus leeren Worten besteht.
Richtig. Und er demütigt sie dabei vor den Ohren der eigenen Bevölkerung.
Ja, dieser Sarkasmus ist heftig. Er bietet ihnen einfach mal so 2000 Pferde an. Nach dem Motto, hier, wir schenken euch 2000 Pferde, wenn ihr überhaupt 2000 Männer in eurer ganzen Stadt findet, die reiten können.
Eine unglaubliche Demütigung. Psychologisch ist das so perfide, weil es die absolute militärische Überlegenheit der Assyrer demonstriert. Er sagt im Grunde, ihr seid Insekten. Selbst wenn wir euch Waffen geben, seid ihr keine Gefahr für uns.
Das ist echt so, als würde ein Profi-Golfer dir vor dem Spiel 30 Schläge Vorsprung anbieten, nur um dir dann grinsend ins Gesicht zu sagen, dass du trotzdem Krachen verlieren wirst.
Ein sehr passender Vergleich, ja.
Aber das eigentlich Faszinierende, also wo diese Taktik so richtig bösartig wird, ist ja die Art und Weise, wie er kommuniziert. Die jüdischen Botschafter kommen aus der Stadt, um mit ihm zu verhandeln. Und sie bitten ihn um etwas ganz Bestimmtes.
Ja, sie bitten ihn geradezu inständig, bitte sprich Aramäisch mit uns.
Warum genau Aramäisch?
Aramäisch war die Lingua Franca der damaligen Zeit. Das war die Sprache der Diplomatie, des internationalen Handels, die Sprache der Gebildeten und der politischen Elite. Die einfachen Soldaten und Bürger da oben auf der Mauer, die verstanden gar kein Aramäisch.
Ah, die Botschafter wollen das Gespräch also quasi auf einer exklusiven Ebene halten, um eine Massenpanik zu verhindern.
Ganz genau. Aber der Rabschake weigert sich kategorisch. Er spricht lautes, klares Hebräisch. Also exakt die Muttersprache der Menschen auf der Mauer.
Das ist genial und furchtbar zugleich. Er umgeht die politische Führung einfach komplett. Weißt du, woran mich das erinnert?
Sag schon.
Wenn man das in unsere heutige Welt übersetzt, stell dir vor, ein riesiger feindlicher Konzern will eine kleine Firma feindlich übernehmen. Anstatt sich jetzt hinter verschlossenen Türen mit dem CEO auf Englisch zu unterhalten, hackt sich der Angreifer in den globalen Slack-Kanal der Firma.
Oh, wow, ja.
Und er schreibt einfach allen Mitarbeitern in ihrem lokalen Slang: Leute, euer Chef lügt euch an. Die Firma ist pleite, ihr werdet alle gefeuert, ihr verliert eure Häuser und die Rente ist auch weg. Alles nur, um an der Basis maximale Panik auszulösen.
Das ist eine extrem treffende Übertragung. Er will ganz klar eine Meuterei provozieren. Und was er da auf Hebräisch ruft, ist ja grauenhaft drastisch.
Er sagt ihnen nicht einfach, dass sie die Schlacht verlieren werden.
Nein, er droht ihnen völlig unmissverständlich. Er sagt, die Belagerung wird so furchtbar werden, dass sie bald gezwungen sein werden, ihren eigenen Kot zu essen und ihren eigenen Urin zu trinken.
Uff.
Er malt das denkbar schlimmste Horrorszenario aus, was in der Antike leider auf die bittere Realität so einer langen Belagerung war.
Das ist psychologische Kriegsführung pur.
Und der demontiert auch noch den König selbst. Mir ist aufgefallen, er nennt den König absichtlich nur Hiskia. Er lässt den Titel komplett weg, als wäre der Typ nur irgendein Niemand von der Straße.
Genau. Und gleichzeitig vergleicht er ihn ständig mit Sanharib, den er immer wieder ehrfürchtig den großen König von Assyrien nennt. Respektlosigkeit als gezielte Waffe.
Er isoliert das Volk von der Führung. Er suggeriert, euer König ist schwach, der opfert euch doch nur für seinen eigenen Stolz. Aber das ist ja immer noch nicht der Höhepunkt. Nein, der schwerste Angriff kommt erst noch.
Nachdem er die Politik und das Militär zerlegt hat, geht er an den innersten Kern. Er attackiert ihre Religion.
Und da beweist die assyrische Geheimdienstabteilung echt, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht hat.
Allerdings mit einem massiven, fatalen Missverständnis.
Erklär mal, was genau wirft der Rabschakeh Hiskia denn da vor?
Er stellt sich hin und behauptet vor dem ganzen Volk, dass Jahwe, also der Gott Judas, gar nicht auf der Seite von Jerusalem steht, sondern dass er im Gegenteil rasend wütend auf König Hiskia ist.
Wütend? Warum das denn?
Die Begründung ist faszinierend. Er sagt, Hiskia habe all die lokalen Altäre und Gebetsstätten draußen auf dem Land zerstört. Er wirft ihm vor, die eigene Religion sabotiert zu haben.
Da muss ich kurz einhaken. Warum dachten die Assyrer denn, dass das Zerstören von Altären den König bei seinem eigenen Gott unbeliebt macht? Das ist exakt der Moment, in dem die assyrische Denkweise auf die jüdische prallt. In der antiken, polytheistischen Welt, also der Welt der vielen Götter, wie bei den Assyrern, galt eine ganz einfache Regel. Mehr Altäre bedeuten mehr Respekt.
Aha.
Wenn du an jeder Straßenecke ein Altar für eine Gottheit hast, dann ehrst du sie besonders stark. Diese Götter waren territorial. Es gab den Gott von diesem Berg und den Gott von jenem Fluss.
Verstehe.
Und als die Assyrer dann hörten, dass Hiskia in seinem Land systematisch Altäre abreißen lässt, dachten die sich, Moment mal, der beleidigt ja seinen Gott.
Ganz genau. Sie schlossen daraus, dieser Gott muss stinksauer auf Hiskia sein.
Aber in der Realität hat Hiskia doch eigentlich genau das Gegenteil gemacht, oder? Er hat doch exakt das getan, was die biblischen Schriften gefordert haben. Richtig. Dr. Oswald erklärt das in den Quellen sehr detailliert. Hiskia hat die Reformen aus dem Buch Deuteronomium umgesetzt. Er hat den Gottesdienst im Tempel in Jerusalem zentralisiert.
Weil diese ganzen kleinen Altäre gefährlich waren.
Ja, die theologische Gefahr bei diesen lokalen Kulthöhen war, dass Jahwe plötzlich wie so ein lokaler Götze behandelt wurde. Dann hättest du plötzlich einen Jahwe von Bethlehem, der mit dem Jahwe von Hebron konkurriert.
Was ja völlig gegen die Idee von einem einzigen unsichtbaren Schöpfergott spricht.
Exakt. Hiskia hat den Glauben also in Wahrheit gereinigt, nicht zerstört. Aber die Assyrer haben diesen Monotheismus einfach intellektuell nicht begriffen.
Aber für so einen einfachen Bauern, der da verängstigt auf der Mauer steht und theologische Feinheiten vielleicht nicht jeden Tag durchdenkt, muss das extrem verunsichernd klingen.
Auf jeden Fall. Und der Rabschakeh setzt noch einen drauf. Er behauptet ernsthaft, Jahwe selbst habe ihm den Befehl gegeben, Juda zu zerstören.
Und hier kommt eine Frage, die mich beim Lesen echt umgehauen hat. Gibt es in den historischen Aufzeichnungen überhaupt einen anderen Feind, der den tatsächlichen heiligen Namen des Gottes einer Nation, also Jahwe, benutzt, um psychologische Kriegsführung gegen sie zu betreiben?
Nein. Dr. Oswald hebt genau das extrem hervor. Das ist absolut beispiellos in der Geschichte. Es war völlig normal, dass ein Feind sagte, mein Gott ist stärker als dein Gott.
Klar, das war Standard-Trash-Talk in der Antike.
Aber zu sagen, dein eigener Gott hat mich geschickt, um dich zu vernichten, das ist psychologischer Terror auf einem völlig neuen Level. Er mischt hier geniale Wahrheit mit Lügen.
Wahrheit, weil die eigenen Propheten ja sowas prophezeit hatten, oder?
Richtig. Propheten Jesaja hatten seit Jahren gewarnt, dass Gott fremde Nationen als Strafgericht nutzen könnte. Und diese Angst greift der Rabschakeh auf.
Er nimmt also ihre tiefste Theologie, dreht sie einmal komplett durch den assyrischen Fleischwolf und spuckt sie als Waffe wieder aus. Wenn man das hört, ist es kein Wunder, dass die Menschen in Jerusalem in absolute Schockstarre verfallen.
Es ist die perfekte Zermürbung.
Versetzen wir uns mal in König Jesaja. Der Feind verspottet vor deinem ganzen Volk deine Allianzen. Er macht deine Armee lächerlich. Er droht mit dem Tod durch Verhungern. Und er sagt, dein Gott ist auf seiner Seite. Wie reagierte Jesaja auf diesen massiven mentalen Angriff?
Er zerbricht. Jesaja zerreißt seine königlichen Kleider, legt Sacktuch an, was damals der absolute physische Ausdruck von Trauer und völliger Verzweiflung war, und er geht in den Tempel.
Und er schickt nach den Propheten Jesaja, richtig?
Ja. Und die Worte, die er für diese Nachricht wählt, zeigen, dass er wirklich den absoluten Nullpunkt erreicht hat.
Er benutzt da diese eine sehr spezielle Metapher. Er sagt, die Kinder sind bis zur Geburt gekommen und es ist keine Kraft da, sie hervorzubringen.
Eine extrem drastische Aussage.
Ja, wenn man das heute so liest, denkt man vielleicht, ah, okay, die sind halt müde. Aber in der Antike war das ein furchtbares Bild, oder?
Wir müssen uns da echt die medizinische Realität der damaligen Zeit vor Augen führen. Wenn eine Frau nach tagelangen Wehen endlich am Punkt der Geburt ankam, aber physisch so am Ende war, dass sie nicht mehr pressen konnte.
Oh Gott, das war dann meistens ein Todesurteil.
In fast allen Fällen, ja. Für das Kind und für die Mutter. Es gab keine Kaiserschnitte, keine rettende moderne Medizin. Es ist das Bild eines grausamen, unausweichlichen Todes in genau dem Moment, in dem eigentlich neues Leben entstehen sollte.
Es ist das Eingeständnis der totalen existenziellen Hilflosigkeit. Er sagt im Grunde, wir sterben gerade und wir können absolut gar nichts dagegen tun. Aber genau hier, bei dieser völligen Kapitulation, setzt Dr. Oswald in seiner Analyse einen massiven Hebel an, ne?
Ja, das ist der Kern von Oswalds Argumentation. Solange Hiskia dachte, er könne Juda irgendwie noch selbst retten, durch Diplomatie, durch Waffen, durch schlaue Taktik, war er verloren.
Weil er sich auf Dinge verlassen hat, die er kontrollieren kann.
Genau. Oswald arbeitet im Jesaja-Buch immer wieder diesen Kontrast heraus. Den Unterschied zwischen leblosen Götzen und dem lebendigen Gott. Ein Götze aus Holz hat zwar Hände, aber er kann nicht handeln. Er hat Ohren, aber er hört nichts.
Man muss ihn selber tragen.
Richtig. Wenn du dich auf Dinge verlässt, die du selbst kontrollieren kannst, dann dienst du letztlich leblosen Konzepten. Hiskias Eingeständnis der absoluten Ohnmacht war also gar nicht das Ende. Es war der erste echte Schritt zu wahrem Vertrauen.
Echtes Vertrauen beginnt also erst da, wo die Illusion der eigenen Kontrolle stirbt. Finde ich extrem stark. Aber gerade als man denkt, Hiskia hat diese spirituelle Lektion verstanden und die Lage beruhigt sich, eskaliert es nochmal richtig.
Ja, die Geschichte dreht nochmal voll auf. Der Rabschake zieht zwar ab, weil sein König ihn woanders braucht, aber Sanherib lässt natürlich nicht locker. Er schickt ein schriftliches Ultimatum.
Einen Brief, der an Arroganz echt kaum zu überbieten ist. Er argumentiert total messerscharf aus seiner imperialen Logik heraus, oder?
Er schreibt sinngemäß, schau dir die Geschichte an, Hiskia. Keine der anderen Götter konnte ihr Land vor Assyrien retten. Warum sollte dein Jahwe da anders sein? Er setzt den Schöpfergott einfach mit lokalen Holzstatuen gleich.
Und was Hiskia dann macht, ist für mich vielleicht die eindrücklichste Szene der ganzen Erzählung. Er nimmt diesen versiegelten Brief, geht in den Tempel und er breitet ihn physisch vor Gott aus.
Eine so greifbare, fast kindliche Geste. Er legt das Problem wörtlich auf den Altar. Und in seinem Gebet gibt der Sanherib in einem Punkt sogar völlig recht.
Echt? In welchem Punkt?
Er sagt, ja, Herr, es stimmt. Assyrien hat all diese Götter verbrannt. Aber, und das ist der theologische Befreiungsschlag, das waren ja gar keine Götter. Das waren nur Holz und Stein.
Wow. Und dann betet Hiskia diesen einen Satz, der für mich der absolute Wendepunkt dieser Tiefenbohrung ist. Ich meine, wenn du als König in so einer isolierten Stadt hockst, das Volk hungert, die größte Armee der Welt steht vor der Tür, dann betest du doch normalerweise, bitte rette uns, wir haben solche Angst.
Oder man betet, rette uns, weil wir doch immer so treu waren.
Genau. Aber das tut Hiskia eben nicht. Er bittet nicht um Rettung, weil Juda so großartig ist.
Nein, er sagt, rette uns um deinetwillen, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein Gott bist.
Das ist so krass. Er tritt komplett aus dem Zentrum seines eigenen Universums heraus. Er sagt nicht, rette uns, weil wir es verdienen, sondern rette uns, um der Welt zu zeigen, wer du bist.
Es ist der Moment, in dem jede egozentrische Weltsicht endet.
Wie unfassbar schwer muss das sein? In so einer extremen Krise die eigene Befindlichkeit völlig zurückzustellen. Das Überleben der ganzen Nation nur noch an die Ehre Gottes zu binden.
Sehr schwer. Aber laut Dr. Oswald ist genau das die Haltung, bei der Gott schließlich eingreift. Hiskia lässt die Kontrolle völlig los und dann kommt die Antwort.
Und diese Antwort, die durch Jesaja kommt, trieft ja förmlich vor göttlicher Ironie. Gott spricht gar nicht mehr zu Hiskia, sondern wendet sich direkt an Assyrien.
Ja. Er sagt sinngemäß, die Jungfrau Tochter Zion, also das vermeintlich wehrlose Jerusalem, verspottet euch. Ihr Assyrer war zu unfassbar stolz. Ihr dachtet, ihr werdet die Größten, wenn ihr Flüsse austrocknet und Zedern fällt.
Aber in Wirklichkeit waren sie nur ein Werkzeug, nur die Axt in der Hand Gottes. Und dann kommt diese Metapher, die Assyrer zutiefst erschüttert haben muss. Das mit dem Haken.
Jesaja prophezeit, ich werde dir einen Haken in die Nase legen und dich auf demselben Weg zurückschicken, auf dem du gekommen bist.
Das ist ja keine zufällige Metapher, oder? Das hat einen sehr realen Hintergrund.
Ganz und gar nicht zufällig. Das ist poetische Gerechtigkeit in Reinform. Auf assyrischen Steinreliefs sehen wir genau das. Die assyrischen Könige ließen sich stolz dabei abbilden, wie sie besiegte Könige an Seilen hinter sich herzogen.
Und diese Seile waren an Haken befestigt, die durch die Lippen oder Nasen der Gefangenen gebohrt waren. Richtig übel.
Absolut brutal. Und Gott kündigt an, dieser Supermacht exakt das anzutun, was sie anderen als ultimativen Akt der Demütigung angetan haben.
Und die historischen Texte berichten ja, dass das in genau derselben Nacht Realität wird. Der biblische Bericht sagt, dass der Engel des Herrn durch das assyrische Lager geht und 185.000 Soldaten sterben.
Ob es jetzt eine plötzliche Seuche war oder ein rein übernatürliches Eingreifen, am nächsten Morgen ist die Bedrohung physisch vernichtet.
Die Belagerung bricht komplett in sich zusammen. Sanheri packt seine Koffer und flieht den ganzen Weg zurück nach Ninive. Und ab hier wird es historisch und archäologisch richtig spannend, finde ich.
Ja, denn wir haben nicht nur die biblischen Texte. Wir haben Sanheribs eigene historische Annalen auf Tonprismen. Und was er da abliefert, ist antike PR-Arbeit vom Allerfeinsten.
Mein absoluter Lieblingsteil. Sanherib schreibt über seinen Feldzug, prahlt mit den 46 zerstörten Städten, listet die ganze Beute auf und dann schreibt er über König Hiskia diesen einen berühmten Satz. Er sagt, er habe Hiskia in Jerusalem wie einen Vogel in einem Käfig eingeschlossen.
Klingt fast poetisch, aber das Entscheidende ist eben, was er nicht schreibt.
Genau. Er verschweigt völlig, dass er Jerusalem niemals eingenommen hat.
In diesen ganzen Annalen, wo jeder kleinste Sieg glorifiziert wird, steht kein Wort davon, dass er Hiskia abgesetzt oder die Stadt erobert hätte.
Ihn wie einen Vogel im Käfig eingeschlossen, das ist der ultimative Spin für Leute. Ich habe diese Belagerung komplett in den Sand gesetzt. Meine Armee ist tot, ich musste fliehen. Aber ich muss es so formulieren, als hätte ich gewonnen, damit mich zu Hause niemand für schwach hält.
Die historische Realität spricht Bände. Sanherib herrschte noch 19 Jahre lang. Aber er unternahm danach nie wieder einen Feldzug in den Westen.
Er hatte wahrscheinlich panische Angst, sich jemals wieder mit diesem Gott in Jerusalem anzulegen.
Das ist sehr gut möglich. Und die Ironie schlägt noch ein letztes Mal zu. 19 Jahre später wird Sanherib im Tempel seines eigenen Gottes Nisroch von seinen eigenen Söhnen ermordet.
Wahnsinn! Der Mann, der den lebendigen Gott verspottet hat, stirbt wehrlos vor der leblosen Statue seines eigenen Gottes. Das könnte sich kein Drehbuchautor besser ausdenken. Lass uns das alles mal zusammenziehen. Warum ist das heute noch wichtig? Was ist das Takeaway für dich, der uns gerade zuhört? Ich glaube, es ist, dass wir alle haben Assyrer vor unseren Toren.
Das stimmt.
Vielleicht sind es keine 10.000 Soldaten, vielleicht ist es eine Informationsflut, Krisen oder Menschen, die uns mit Halbwahrheiten und Panikmache verwirren wollen. Echtes Vertrauen beginnt exakt dort, wo man die eigene Kontrollillusion aufgibt.
Und dazu möchte ich uns zum Schluss noch mit einem Gedanken konfrontieren, den Dr. Oswald anspricht und der unglaublich provokant ist.
Schieß los.
Es ist das Paradoxon von freiem Willen und göttlicher Vorsehung. Die Assyrer handelten aus absolut freiem Willen. Sie wählten ihre Grausamkeit und ihre Strategien völlig selbst. Sie dachten, sie seien die Architekten der Weltgeschichte.
Und doch?
Und doch formten exakt diese freien Entscheidungen unbewusst genau das Drehbuch, das von Gott längst geschrieben war. Sie waren nur Werkzeuge in einem viel größeren Plan.
Das ist echt ein krasser Gedanke, wenn historische Imperien unbewusst nur Marionetten in so einem übergeordneten göttlichen Drehbuch waren. Welche unsichtbaren Narrative formen dann wohl die globalen Krisen und Bewegungen unserer heutigen Zeit, ohne dass wir auch nur den Hauch einer Ahnung davon haben? Ein ziemlich massiver Gedanke, den du in deinen Alltag mitnehmen kannst, während du heute vielleicht auf deine eigenen, scheinbar unüberwindbaren Mauern blickst. Danke, dass du uns auf dieser tiefen Bohrung in die Quellen begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.